Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir einen Winterhafen an der Ostsee vor. Segel sind verpackt, Zollbeamte notieren Frachtlisten, auf einer Ladefläche liegen Bündel mit Büchern, manche noch vom Ruß der Druckerpresse schwarz. Unter den Titeln findet sich der Rakauer Katechismus, lateinische Flugschriften gegen die Dreieinigkeit und kleine Traktate mit dem provokanten Titel De Jesu Christo Servatore. Solche Szenen spielten sich häufiger ab, als man vermutet, und genau dort, im Geräusch von Kufen und dem Klappern von Pferdehufen, beginnen viele der Spuren, die Sozinianer im baltischen und russischen Raum hinterließen. Nicht als große sichtbare Gemeinden, sondern als verschollene Briefe, konfisziertes Gut, Beschlagnahmungslisten und die handschriftlichen Randbemerkungen in privaten Bibliothekskatalogen. Die Sozinianer, deren Theologie Antitrinitarismus, die Ablehnung der Präexistenz Christi, eine rationale Schriftauslegung und die Kritik an der Sühnelehre umfasst, hatten ihren Schwerpunkt im polen-litauischen Commonwealth. Rakau, das berühmte Zentrum der sogenannten Brüder, Brassia Polski, war ein Druck- und Lehrort, von dem aus Schriften in alle Richtungen gelangten. Rechtlich und politisch profitierte die Bewegung zunächst von der Relativtoleranz der ersten Jahrzehnte nach der Reformation, doch mit wachsendem Druck, juristischen Verboten, konfessionellen Kampagnen und schließlich der Schließung von Schulen und Druckereien verlagerten sich Aktivitäten und materielle Überreste. Gerade an den östlichen Grenzen Europas, jenseits von Krakau und Warschau, blieben wenige, aber aussagekräftige Dokumente erhalten, die heute in Archiven des Baltikums und Russlands zu finden sind. Die baltischen Hafenstädte Riga, Reval, Tallinn und Danzig fungierten als Knotenpunkte für den Austausch von Büchern und Ideen. In den staatlichen und städtischen Archiven dieser Orte finden sich Zolldekrete, Verzeichnisse, beschlagnahmter Druckschriften und Vorladungen gegen Händler, die häretische Literatur ins Land brachten. Solche Protokolle dokumentieren nicht nur den Warenverkehr, sondern geben oft Auskunft über Sprachvarianten der Druckausgaben, polnisch, lateinisch, deutsch, sowie über die Namen von Absendern und Empfängern. Die Liste der verbotenen Schriften, die Magistrate oder Kirchenbehörden anlegten, enthält häufig den Rakauer Katechismus und Titel wie De Jesu Christo Servatore oder De Statu Primi Hominis. Sie zeigen, welche Texte als gefährlich galten und daher von Zöllnern und Stadtrichtern aus dem Verkehr gezogen wurden. Jenseits der Küstenregionen liegen wiederum Antworten in Gerichtsbüchern und Akten zu Ketzerprozessen. In Livland und in Teilen des heutigen Belarus und der Ukraine, Gebieten, die zwischen polnisch-litauischer und russischer Herrschaft wechselten, wurden einzelne Anhänger der Lehre vor lokale Konsistorien zitiert. Diese Verfahren erzeugten Protokolle, in denen Bekenntnisse, Verhöre und oftmals Abschriften von Traktaten dokumentiert wurden. Solche Akten bieten einen Einblick nicht nur in die Verbreitung sozinianischer Thesen, sondern auch in deren lokale Rezeption, welche Argumente stießen auf Widerstand, welche Gemeinden reagierten aktiv, welche lokalen Eliten schützten oder verfolgten die Angeklagten. Die russischen Archive, Archive der zentralen Staatsarchive in Moskau, aber auch regionale Sammlungen wie das Archiv in Nowgorod oder in Archangelsk enthalten indirekte Spuren. Russland war für die Novo-Helden, die religiös Andersdenkenden aus dem Westen, selten ein Ziel der dauerhaften Niederlassung, doch die Handelsbeziehungen über Ostseehäfen, der Transit über Weißrussland und der Schwarzmarkt für verbotene Bücher führten dazu, dass sozinianische Schriften in russischen Bibliotheken auftauchten. Zoll- und Polizeiregister verzeichnen konfiszierte Sendungen und in einigen Klerikerkreisen finden sich Pamphlete, Gegenschriften und Exzerpte, die auf die Existenz sozinianischer Traktate im Umlauf schließen lassen. Auch Privatbibliotheken russischer Beamter und wohlhabender Kaufleute enthielten vereinzelt antitrinitarische Werke, teils mit Marginalien, die Rückschlüsse auf Verbreitungswege erlauben. Ein weiterer Bestand von Bedeutung sind die Übersetzungen und Handschriften, die in den litauischen, lettischen oder belarussischen Sprachräumen entstanden. Die socinianische Methode setzte auf philologische Exegese. Daher entstanden zahlreiche Übersetzungen und kommentierte Abschriften, die lokalen Laien und Pfarrern zugänglich sein sollten. Diese Handschriften, oft ohne Impressum gedruckt oder gar nur abgeschrieben, überlebten in Klosterbibliotheken, in Adelsarchiven oder als Teil von Pfarrbibliotheken. Spuren finden sich auch in Testamenten. Erbregelungen, in denen Büchersammlungen erwähnt werden, geben Auskunft über den persönlichen Besitz socinianischer Literatur und über die Netzwerke, die solche Schriften weitergaben. Die Bewegung selbst führte Listen und Korrespondenzen, die heute verstreut in europäischen Sammlungen auftauchen. Briefe von und an Figuren wie Fausto Socini und seines Neffen, Manuskriptkollektionen der Brüdergemeinschaft und Kataloge der Rakau-Druckerei sind vielfach verbrannt oder vernichtet worden. Doch Kopien, Katalogeinträge oder Erwähnungen in der Korrespondenz von Gegnern überdauerten. Christopher Sandius, Bibliotheca Anti Trinitariorum, 1684, nennt zahlreiche Autoren und Werke, die wiederum in baltischen Bibliothekskatalogen oder Zolllisten belegt sind. Auch der Austausch mit Transsilvanien und England hinterließ Spuren. Exilanten verfassten Petitionen, Handelslisten und Passanträge, die in staatlichen Archiven registriert wurden. Nicht nur staatliche Archive, sondern auch private Sammlungen sind Fundorte. Adelsarchive in Polen-Litauen, aber auch in Kur- und Herzogtümern am Baltikum bewahren oft Inventare, in denen Bibliothekae aufgelistet werden. Diese Inventare nennen Autoren, Titellängen und gelegentlich kurze Inhaltsangaben ein Schatz für die Rekonstruktion verlorener Werke oder für das Nachvollziehen regionaler Rezeptionsmuster. Ebenso wichtig sind die Kirchenformationen. Visitationsberichte lutherischer oder reformierter Synoden notieren wiederkehrend lokale Häresien und dokumentieren, wie sich socinianische Thesen im Alltag bemerkbar machten durch Predigten, Hausgespräche oder diskrete Hauskreise. Schließlich geben übersetzungsorientierte Dokumente und Randnotizen Hinweise auf die socinianische Argumentationsweise, philologische Korrekturen, Verweise auf Parallelstellen der Schrift, Anmerkungen zu Bedeutungen griechischer oder hebräischer Begriffe, all das bezeugt, dass Socinianer nicht nur polemisch, sondern systematisch, textkritisch und lehrhaft arbeiteten. Diese Handschriften belegen, wie die socinianische Rationalität in der Praxis aussah. Leser prüften Wortfelder, verglichen Bibelstellen und bezogen sich auf Werke wie De Statu Primi Hominis, um anthropologische und soteriologische Thesen zu begründen. Diese Spuren sind fragmentarisch, sie sprechen in vielen Sprachen und sie erfordern detektivische Arbeit. Doch zusammen ergeben sie ein Bild, kein koloniales Eroberungszug westlicher Ideen, sondern ein vielfältiges Netz von Lesern, Händlern, Exilierten und Amtspersonen, das die socinianische Lehre weit über die Grenzen Polens hinauszutragen vermochte. In den Archiven des Baltikums und Russlands lassen sich nicht nur Fakten über Transporte und Verbote nachweisen, sondern auch, wie Ideen praktisch gestrickt, übersetzt und lokal angeeignet wurden. Oft in der Form kleiner, handschriftlicher Notizen, die zeigen, wie Leser mit den großen Fragen der Theologie rangen und sich dabei an den Hauptwerken der Bewegung orientierten. Dem Rakauer Katechismus, De Jesu Christo Servatore und weiteren Traktaten, die theologische Kernthemen wie die Einheit Gottes, die Natur Christi und die Rolle der Vernunft in der Auslegung behandelten. Diese Spurensuche führt unweigerlich zu Fragen nach Wegen, Motiven und Wirkungen. Wie gelangten socinianische Schriften durch Zoll und Zensur? Welche sozialen Gruppen trugen die Ideen in den russischen Raum? Welche Rolle spielten Übersetzer und Zwischenhändler? Und wie reagieren Kirchen und Obrigkeiten auf einen Gedankenstrom, der formal literarisch, aber inhaltlich revolutionär wirkte? Diese Fragen öffnen die historiografische Arbeit, die Archivstudien erst möglich machen und lassen sich anhand konkreter Dokumente beantworten, angefangen bei den frühen Zolllisten bis hin zu den letzten handschriftlichen Korrekturen an einem anonymen Traktat, das jahrhundertelang in einer baltischen Pfarrbibliothek überdauerte. Die theologische Analyse, die Socinianer in ihren Schriften und in der Korrespondenz verfolgten, bildet den Kern jener Spur, die wir in den Archiven lesen. Ihre Argumente verknüpften exegetische Präzision mit philosophischer Logik. Zentral waren drei Felder: die Einheit Gottes und der Antitrinitarismus, die Christologie, insbesondere die Ablehnung der Präexistenz Christi, sowie Anthropologie und Soteriologie, Ablehnung der Erbsünde und der Genugtuungs- oder Satisfaktionslehre. Ihre Hauptwerke, der Rakauer Katechismus, De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, liefern die systematischen Darlegungen, die sich in abgeschriebenen Ausgaben, Randnotizen und Zolllisten widerspiegeln. Bei der Frage nach der Dreieinigkeit setzten Socinianer die Einheit Gottes biblisch und rational in den Mittelpunkt. Sie zitierten Deuteronomium 6,4, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29. Das erste Gebot ist, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr, um die monotheistische Betonung der alttestamentlichen Offenbarung zu unterstreichen. Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und 44,6, so spricht der Herr, der Erste und der Letzte. Ich bin derselbe, dienten ihnen als Belege für die Unteilbarkeit Gottes. Aus der Perspektive der Socinianer ließe sich aus solchen Texten keine Dreiteilung der göttlichen Person ableiten. Gegen die klassischen trinitarischen Belege führten die Socinianer sprachliche und kontextuelle Einwände an. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, schlugen sie eine Unterscheidung zwischen dem Logos als göttlicher Weisung, Plan oder Vernunft und einer hypostatischen Identität vor. Sie verwiesen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Wenn das Wort Fleisch geworden sei, müsse das Wort vor allem als Gottes Mitteilung oder Wirksamkeit verstanden werden, nicht notwendigerweise als eine zweite göttliche Person gleichen Wesens. Sie nahmen Begriffe wie pros, bei und en in im griechischen Text philologisch in den Blick und verglichen Übersetzungen und Parallelstellen, eine Methode, die sich in zahlreichen Randbemerkungen in baltischen Handschriften findet. Weitere schwierige Stellen Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 19 teilt ihnen das Evangelium und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und 2. Korintherbrief Kapitel 13 Vers 14 Gnade des Herrn Jesus Christus und Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes wurden nicht ignoriert. Die Socinianer lasen sie als liturgische oder geschäftige Formeln, nicht als metaphysische Definitionen einer Dreieinigkeit. Sie argumentierten, liturgische Benennungen und Fürbitten setzen theologische Terminologie voraus, erklären sie aber nicht automatisch. Ihre Christologie fußte auf klaren biblischen Zeichen für die Menschlichkeit Jesu und auf einer restriktiven Lesart von Texten, die seine göttliche Präexistenz behaupten könnten. Siehe Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, darum musste er in allem seinen Brüdern gleich werden. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitfühlen. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Verse 18 bis 25 mit der Menschwerdung über die Linie Davids. Für die Socinianer Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8, der in Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, dass Christus als von Gott eingesetzter Mittler gilt, nicht als mit Gott wesensgleicher Präexistent. Sie lasen Erstgeborener als Rang- und Verhältnisbezeichnung, nicht als ontologische Identität mit Gott. Acts 2,22, Jesus von Nazareth, ein Mann, der durch Gott bezeugt wurde durch Taten und Wunder, und 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, stützen ihre Hervorhebung des Menschseins und der Funktion Jesu als Mittler und Beispiel. Die Dekonstruktion der Präexistenz beruht auch auf philologischer Aufmerksamkeit. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich, war für Trinitarier ein klarer Beleg, doch Socinianer wiesen auf Kontext und jüdische Redeweisen hin. Man könne hier eine prophetische oder existenzielle Redeweise erkennen, nicht zwingend eine metaphysische Selbsterklärung. Sie betonten stattdessen Passagen Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52 und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen als Hinweise auf eine menschliche Entwicklung. Zur Anthropologie und Soteriologie griffen Socinianer zu einer radikal anderen Interpretation als die vorherrschende reformatorische Lehre von Erbsünde und Sühne. Sie beriefen sich Ezechiel Kapitel 18 Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, das Kind soll nicht die Schuld des Vaters tragen, Jeremia Kapitel 31 Verse 29 bis 30, ein jeder wird sterben um seiner Sünde willen, um die Lehre von der übertragenen Erbschuld zu bestreiten. Die klassische reformatorische Bezugsstelle Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 19, die häufig als Beleg für die Weitergabe der Sünde von Adam an alle Menschen zitiert wird, interpretierten die Sozinianer anders. Sie lasen Paulus als Darstellung der Folgen von Adams Übertretung, Sterblichkeit, Neigung zur Sünde und nicht als juristische Übertragung von Schuld. Sie verwiesen auf den Kontext von Römer 5 als theologische Argumentation über Rechtfertigung, nicht als unmittelbare Lehrformel über Erbfolge. In Fragen des Heils lehnten sie die Satisfaktionstheorie ab. Die Vorstellung, Gott fordere eine vollkommene Genugtuung durch Bestrafung oder stellvertretende Strafe, die Christus erbringe. Sie zitierten 1. Petrusbrief Kapitel 2 Vers 21, Christus hat für uns ein Beispiel hinterlassen. Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, um zu zeigen, dass Liebe, Erziehung und Hinführung zur Umkehr im Mittelpunkt stehen. Hebräerbrief Kapitel 9 Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, nannten sie kritisch, erklärten aber, dass alte Kultpraktiken im Neuen Bund geistlich zu verstehen seien, keine Verpflichtung eines strafenden Gottes, sondern eine Anpassung des Heilswegs an historische Riten. Sie Römerbrief Kapitel 3 Vers 25, Gott hat ihn hingegeben als Versöhnung durch den Glauben an sein Blut, so aus, dass Versöhnung primär ein von Gottes Liebe initiiertes Mittel zur Umkehr ist, nicht eine rein juristische Schadenszahlung. Ihre Gerechtfertigungslehre betonte moralische Wiederherstellung, Lehrfolge und Vorbildfunktion Christi. Die Tötung Christi wirke, weil sie Gottes Liebe offenbare und Menschen zur Buße führe, nicht weil sie eine göttliche Genugtuung erfüllt. Diese Positionen provozierten direkte exegetische Antworten der Gegenpartei. Trinitäre Theologen zitierten unter Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, 10 Grad 30, ich und der Vater sind eins, Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Römerbrief Kapitel 5 Verse 12 bis 19, Sozinianer antworteten jeweils mit philologischen Präzisierungen, Kontextanalysen und logischen Einwänden. Zum Beispiel sei 1 Johannes Evangelium Kapitel 10 Vers 30 eher eine Einigkeit des Willens oder der Mission als eine ontologische Identität. In ihm wohnt die ganze Fülle, bedeutet nicht, dass er göttesubstantiell ist, sondern dass Gottes Wirken und Gerechtigkeit durch ihn offenbar werden. Der Rakauer Katechismus systematisierte solche Gegenlesungen und diente in vielen Handschriften als Leitfaden dafür, wie man scheinbar pro-trinitarische Texte kritisch prüft. Hauptfiguren dieser intellektuellen Arbeit finden sich namentlich in den Archiven. Lelio Helio Sozzini legte die Grundfragen, sein Neffe Fausto Sozzini entwickelte daraus die kohärente Systematik. Jan Krellius, Johannes Krell, formulierte später in seinen theologischen Traktaten in Latein und Polnisch eine Verteidigung gegen die Vorwürfe der Orthodoxie und trug zur Durchsetzung der sozinianischen Exegese bei. Samuel Przypkowski, der im Rakauer Umfeld schrieb, verband die theologische Argumentation mit einem Plädoyer für religiöse Toleranz. Ihre Briefe, die in baltischen Adelsarchiven auftauchen, zeigen ein dichtes Netz an Kontakten. Sie tauschten Manuskripte mit Transsilvanien, die Niederlande und England, suchten Übersetzer und verhandelten über Druckgelegenheiten. Genau die Fäden, die wir heute in Zolllisten oder in russischen Beschlagnahmungsprotokollen wiederfinden. Die theologische Entwicklung war dynamisch. Anfangs eher polemisch, wurde sie systematischer, je mehr Verfolgung und Verbote zunahmen. Die Rakauer Schule versuchte, antitrinitarische Lehre institutionell zu fassen, eine Praxis, die in den Archiven als Inventare von Lehrmaterialien, Prüfungsnotizen und Katalogen überliefert ist. Gleichzeitig dokumentieren Gerichtsakten die fortlaufenden Streitpunkte. Wie weit darf man die Bibel philologisch lesen? Welche Rolle spielt die Vernunft in Glaubensfragen? Solche Debatten erzeugten nicht nur konfessionelle Abgrenzungen, sondern formten eine intellektuelle Kultur, die in Übersetzungen und anonymen Traktaten weiterlebte. Die Reaktionen auf diese Lehre waren unmittelbar und intensiv. Katholische, lutherische und reformierte Stellen verfassten Gegenschriften und Magistrate konfiszieren Druckschriften in Hafenstädten. In Polen-Litauen führte diese Spannung schließlich zu politischen Maßnahmen. Die Schließung von Druckereien in Rakau und die Verbote, die sich in staatlichen Akten niederschlagen, zwangen viele Anhänger zur Emigration. Die Entscheidung des Sejm von 1658, die Ausweisung mancher Arianer und die Beschlagnahmung ihres Besitzes, findet ihr Echo in Akten, Testaments- und Nachlasslisten, die bis in baltische Archive transportiert wurden. In Livland und Estland reagierten lutherische Synoden ähnlich. Visitationsprotokolle dokumentieren Predigtzensuren und Reklame gegen irrige Lehren. In Russland war die Reaktion zunächst mehr indirekt als systematisch. Orthodoxe Bischöfe und Schreiber verfassten Polemiken gegen antitrinitarische Schriften, die in den Zolllisten als zu konfiszierende Waren auftauchten. Die zaristische Administration nutzte solche Listen, um Stabilität zu wahren. Konfiszierte Bücher wurden in kirchliche Sammlungen überführt oder vernichtet. Gleichzeitig dokumentieren russische Bibliothekskataloge das paradoxe Nebeneinander. Vereinzelt antitrinitarische Werke in Privatbibliotheken wohlhabender Kaufleute oder im Besitz westlich orientierter Beamter. In manchen Fällen blieben diese Schriften erhalten, weil ihre Besitzer sie als intellektuelle Kuriositäten betrachteten oder weil sie die juristische Bedeutung nicht erkannten. Die Kontroversen schlugen sich nieder in einer Reihe von Pamphletkriegen. Trinitäre Gegner definierten die socinianische Position als logische Verwerfung zentraler christlicher Dogmen und forderten harte Maßnahmen. Die Socinianer antworteten mit detaillierter Exegese und mit Appellen an die Vernunft. Christopher Sandius' Bibliotheca Antitrinitariorum nutzte die Debatten, um eine Biografie und Bibliographie der abtrünnigen Autoren zu schaffen. Seine Auflistung hilft heute, in baltischen Inventaren und russischen Zolllisten nach Werken zu suchen, die unter Pseudonymen oder anonym kursierten. Reaktionen waren nicht allein repressiv. In einzelnen Städten fanden sich Leser und Sympathisanten, Juristen, Kaufleute, einige Adlige. Ihre Namen erscheinen in Testamentsinventaren, wo Traktate unter persönlichem Besitz notiert sind. Diese Akte zeigen, dass Socinianismus soziale Bindungen schuf, die über konfessionelle Linien hinweg reichten, ein Faktor, der die Verbreitung in baltischen und russischen Regionen begünstigte. Gleichzeitig führen die Akten aber auch die Kosten vor Augen: Beschlagnahmung, öffentliche Verbrennung, juristische Verfolgung, Enteignung. Viele Texte überlebten nur als Abschriften, Auszüge in Gegenschriften oder als Zitate in den Verhandlungen ihrer Gegner. Die Wirkung der Kontroversen war langfristig. Durch die Emigration von Gelehrten und durch den Untergrundhandel gelangten socinianische Ideen in andere Sprachräume. Englische Unitarier, niederländische Gelehrte und spätere Aufklärer kannten die Schriften. Die Betonung von Vernunft und Gewissensfreiheit fand Anklang. In baltischen und russischen Sammlungen erscheinen diese Impulse als frühe Sprossen eines lateren religiösen und intellektuellen Wandels. Die Verbreitung kritischer Bibelauslegung, die Forderung nach Pressefreiheit und die Debatten über Gewissensrechte. Die Archive belegen, wie Kontroverse und Zensur zugleich zur Verbreitung beitrugen, weil verbotene Schriften als besonders begehrte Güter galten und weil Abschriften in privaten Zirkeln entstanden, die später Bibliothekseinträge und Korrespondenzen hinterließen. So bleiben die Folgen ambivalent, Schriften und Ideen wurden unterdrückt, zugleich aber in neuer Form transportiert. Aus den baltischen und russischen Akten spricht das Bild einer Bewegung, die nicht nur theologische Thesen ausfocht, sondern einen Kulturwechsel beförderte, hin zu einer kritischeren, philologisch orientierten Bibelauslegung und zu einer religiösen Öffentlichkeit, die sich nicht allein staatlicher Kontrolle unterwarf. Diese Spannungen zeigen sich klar in den Dokumenten, die wir finden: konfiszierte Pakete, Abschriften in Handbibliotheken, verzeichnete Verbote und die handschriftlichen Eintragungen jener, die trotz aller Risiken weiterlasen und schrieben. Die socinianische Präsenz in baltischen und russischen Archiven wirkt nach wie ein leiser, aber beharrlicher Nachhall, der sich über Jahrhunderte zieht. Diese Nachwirkung lässt sich auf mehreren Ebenen beobachten. In der intellektuellen Weitergabe von Argumentationsmustern, in der praktischen Kultur des Buchhandels und der Zensur sowie in politischen und rechtlichen Diskursen über Gewissensfreiheit und Religionspolitik. Intellektuell hinterließen die Socinianer eine spezifische Lesetradition, eine philologisch gestützte, vernunftorientierte Exegese, die sich gegen dogmatische Autoritätsansprüche richtete. In baltischen Handschriften, Corrections und Randglossen lässt sich verfolgen, wie Leser Paulus und Johannesstellen nicht länger als abschließende Dogmen, sondern als textlich konstituierbare Aussagen behandelten. Diese Methode, Schritt für Schritt Wortbedeutungen, Parallelstellen und Übersetzungsfragen zu prüfen, wirkt wie ein Vorläufer späterer bibelkritischer Ansätze. Bibliothekskataloge und handschriftliche Sammelübersichten zeigen, dass die Werke socinianischer Autoren neben humanistischen, juristischen und naturphilosophischen Schriften lagen, eine Konstellation, die das Entstehen einer säkulareren, rationaleren Lesekultur begünstigte. kulturell und materiell, bleibt die Spur in der Praxis des Buchverkehrs sichtbar. Die Archive liegen offen, wie Zölle, Beschlagnahmungen und Zensurlisten einerseits versuchten, Ideen zu stoppen, andererseits die Nachfrage nach verbotener Literatur erhöhten. Verbotene Titel wandelten sich zu Sammlerobjekten, Abschriften und anonym gedruckte Auflagen wurden zu Mitteln, die Zensur zu umgehen. So entstand ein Untergrund-Netzwerk von Druckern, Übersetzern und Vermittlern, dessen Operationen sich in Frachtlisten, Zollakten und Handelsbriefen ablesen lassen. Die baltischen Hafenstädte fungierten dabei als Umschlagplätze, sie stellten die physische Infrastruktur bereit, die es Ideen erlaubte, Grenzen zu überqueren, und damit trugen sie zur langfristigen Verbreitung socinianischer Argumente bei. Politisch hinterließ die Bewegung Spuren in Debatten um Toleranz und Staatsräson. Samuel Przypkowski und andere Socinianer argumentierten explizit für Gewissensfreiheit. Ihre Schriften kursierten in polnisch-litauischen und baltischen Zirkeln und fanden Resonanz bei Juristen und Politikern. Die Archive dokumentieren nicht nur Repression, sondern auch Diskurse, die auf pragmatische Lösungen zielten. Lokale Behörden, Kaufmannsfamilien und einige Adlige entschieden sich häufig für Duldung, weil religiöse Verfolgung den Handel und das soziale Gefüge störte. Solche Entscheidungen, in Visitationsprotokollen und Magistratsakten festgehalten, zeigen, wie theologische Differenz zur administrativen und politischen Frage wurde. Ein Befund, der das Verständnis frühneuzeitlicher Religionspolitik nuanciert. Die Reichweite der socinianischen Prägung über die Grenzen Polens hinaus lässt sich ebenfalls belegen. Englische und niederländische Unitarier bezogen sich auf socinianische Argumente, Bibliografien wie Sandius' Werk ermöglichten den Zugriff auf Namen und Titel. In Russland trafen diese Impulse auf ein geistiges Klima, das ab dem 18. Jahrhundert zunehmend von Aufklärungsideen geprägt wurde. Zwar blieb eine dezidiert socinianische Gemeinde dort die Ausnahme, doch einzelne gebildete Schichten, Beamte, Händler, einige Intellektuelle, nahmen rationale Bibelauslegung und die Betonung der Gewissensfreiheit auf. Archivalische Spuren davon finden sich in Privatbibliotheken, Anmerkungen in kirchlichen Sammlungen und in der Korrespondenz westlich orientierter Reformdenker. Von historiografischer Bedeutung ist, dass Archive in Baltikum und Russland die transnationale Dimension socinianischer Verbreitung sichtbar machen. Sie belegen, dass Ideen nicht nur über theologische Netzwerke, sondern im Verbund mit Handel, Migration und administrativer Praxis weitergereicht wurden. Die Spuren erlauben heute, die Bewegung nicht als isoliertes Phänomen des polnisch-litauischen Raumes zu begreifen, sondern als Teil einer europäischen Dynamik, die Buchgeschichte, Religionspolitik und intellektuellen Austausch untrennbar verknüpft. Methodisch hat die Arbeit an diesen Quellen Konsequenzen. Die Rekonstruktion socinianischer Wirkungsgeschichte erfordert interdisziplinäres Arbeiten, Philologie, Rechtsgeschichte, Buchgeschichte und Regionalkunde müssen zusammengeführt werden. Marginalien, Inventare und Frachtlisten werden so zu Beweisträgern, die zeigen, wie theologische Begriffe in Alltagshandlungen übersetzt wurden, welche Wörter Leser anmerkten, welche Passagen sie hervorhoben, welche Bücher sie vererbten. Diese kleinteiligen Materialitäten verweisen auf Praktiken des Lesens, Lehrens und Überlebens von Ideen. Langfristig beeinflussten socinianische Denkweisen die Struktur religiöser Debatten in Europa, die Betonung der Vernunft, die Skepsis gegenüber metaphysischen Spekulationen und das Plädoyer für Gewissensfreiheit finden sich in der Aufklärung wieder. In der Theologie führten solche Impulse zu einer stärkeren Differenzierung von Dogma und Ethos, in der Praxis mündeten sie in vermehrte Forderungen nach Pressefreiheit und weniger repressiver Religionspolitik. Die baltischen und russischen Akten zeigen, dass dieser Wandel nicht linear oder allein durch prominente Köpfe bedingt war, sondern durch ein Netzwerk alltäglicher Akteure, Händler, Pfarrer, Beamte, Leser getragen wurde. Die Archivfunde mahnen auch an eine kritische Perspektive. Socinianismus blieb eine Minderheitsposition, oft verfolgt und marginalisiert, viele Schriften gingen verloren. Doch die Fragmente, die überdauerten, genügen, um seine bleibende Wirkung nachzuzeichnen. Was als theologische Kontroverse begann, entwickelte sich über Zeit zu einem Beitrag zur europäischen Diskussionskultur. Eine Kultur, die Fragen an Autorität, an Textauslegung und an das Verhältnis von Staat und Gewissen in den Mittelpunkt rückte. Die baltischen und russischen Quellen bewahren diese Geschichte nicht als monumentales Denkmal, sondern als Atemzug in Handschriften, als Vermerk in Zolllisten, als ungelöschte Anmerkung am Rand einer Bibel und machen damit sichtbar, wie widerständige Ideen den langen Weg in die moderne Welt antraten. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.